leichten Wolken auch etwas Sonne bei 6 bis 12 Grad. Es ist 22.03 Uhr.
NDR Kultur. Am Abend vorgelesen.
Rolf Boysen liest nun wieder aus dem Roman Jahrestage von Uwe Jonsson, heute den 6. von 15 Abschnitten. Uwe Jonssons Gestalt ist seit seinem Tod im Februar 1984, der unter so merkwürdigen und gleichzeitig aufsehenerregenden Umständen sich ereignete, immer weiter ins Große gewachsen. Dass er einer der wichtigsten Autoren deutscher Sprache im 20. Jahrhundert war, ist heute unbestritten. Und er war ein Autor, der Literatur in den Rang bedeutungsvoller Geschichtsschreibung erhob. Einige knappe Daten zur Biografie. Uwe Jonsson wurde 1934 im pommerschen Kamin geboren. Er besuchte nach 1946 die Oberschule in Güstrow, studierte Literatur in Rostock und Leipzig, ein Schüler Hans Meyers, wie so viele Schriftsteller der jungen DDR. In diesem Land hielt es ihn nicht lange, noch weniger lange als einen Lehrer. Er bestand seine Diplomprüfung, aber man befand ihn nicht geeignet für Beschäftigung in staatlichen Institutionen. Sein erster Roman, Ingrid Babender Erde, konnte nicht veröffentlicht werden, so dass er sich mit Tätigkeiten durchschlug, die er selbst später als wissenschaftliche Heimarbeit bezeichnete, darunter vor allem die Übersetzung von Herman Melvilles Roman Israel Potter. Gleichzeitig entstand das zweite eigene Buch, Mutmaßungen über Jakob. Es wurde 1959 im Frankfurter Surkamp Verlag veröffentlicht und der Autor erklärte den eigenen Umzug von Ost nach West mit den Worten: Ich bin dorthin gezogen, wo mein Buch gedruckt wurde. Jonsson ließ sich in West-Berlin nieder, reiste zum ersten Mal in die USA 1961, heiratete 1962 ein Ehebündnis mit noch fernen problematischen Folgen für beide Partner, wurde Stipendiat der Villa Massimo in Rom gegen den Einspruch des damaligen Bundesaußenministers, er hieß Schröder, und ließ sich nach 1966 für 3 Jahre in New York nieder, wo er mit der Niederschrift der Jahrestage begann. 1968 Rückkehr nach West-Berlin. 1974, nach Erscheinen der 3 ersten Bände der Jahrestage, Umzug nach England in den Ort Sheerness-on-Sea auf der Isle of Sheppey in der Themsemündung. Es dauerte 9 Jahre, bis der 4. und letzte Band der Jahrestage erschien, nach einer langen persönlichen und literarischen Krise und fast wieder Erwarten. Das war 1983, 1 Jahr nach Jonssons Tod. Das große Buch wurde vollendet, 16 Jahre nachdem Jonsson daran zu schreiben begonnen hatte, am 20. August 1967 in New York. 16 Jahre. Genau die Zeit, die Thomas Mann benötigte, um die Tetralogie Josef und seine Brüder zu schreiben. Ein anderes, großes Buch erzählter Geschichte aus dem deutschen 20. Jahrhundert. Wir haben aus den Jahrestagen von Jonsson einen Erzählstrang herausgelöst, der sich mit dem Leben Heinrich Crespals beschäftigt, des Vaters der Hauptfigur und der Chronistin Gesine Crespal. Diese erzählt ihrer 11-jährigen Tochter Marie in New York zwischen dem August 1967 und dem August 1968 die Geschichte ihres Lebens, ihrer Herkunft, ihrer Familie, zugleich eines halben deutschen Jahrhunderts. 1933 wird sie geboren, am 3. März. Da ist Hitler gerade 5 Wochen Reichskanzler. Das Kind kommt im mecklenburgischen Jericho zur Welt, der Heimat von Heinrich Crespal und Lisbeth Papenbruck, die seit dem Herbst 1931 ein Ehepaar sind. Heinrich Crespal war für einige Jahre nach England gegangen, seine Frau folgte ihm dorthin. Aber als sie schwanger wurde, zog es sie nach Hause, nach Jericho zurück. Und Crespal folgte ihr dorthin, nachdem er seine Tischlerei in England aufgegeben hatte. Nun wohnt er mit Frau und Kind im eigenen Haus in Jericho. Der alte Papenbruch, Crespals Schwiegervater, hat es auf seine Enkelin überschrieben. Die Nazis geben nun den Ton an. Desungeachtet beschäftigt Crespal den früheren jüdischen Arzt Dr. Semich und dessen Frau Dora in seinem Haus. Desungeachtet wiederum scheint er im Juni 1934 in die NSDAP eintreten zu wollen. So schloss die letzte Lesung. Hören Sie wieder Rolf Beusen.
15. Dezember 1967, Freitag. Sagen wir mal, das Kind in Crespals Haus, es mochte nicht alles. Haare schneiden. Aber das Kind weinte über den Verlust seines eigenen Haares nur ein einziges Mal. Dann hatte Crespal sich etwas ausgedacht und nahm das Kind an die Hand und ging mit ihm spazieren auf der Stadtstraße von Jericho. Auf der Adolf-Hitler-Straße. Kein Punkt. Auf der Straße des Österreichers in Jericho und kaufte eine Hammelkeule bei Schlachter Klein und eine Manchester-Hose bei Tannenbaum und eine Postkarte auf der Post. Und das Kind ging ihm immer hinterher, in ein Geschäft nach dem anderen und auch in den Laden von Fiete Semmelweis, Salon für Herren- und Damenfrisuren, FF-Rasuren. Und das Kind sah zu, wie Crespal sich außer der Reihe schon 14 Tage nach dem letzten Schnitt etwas von seinen Haaren abnehmen ließ. Crespal hatte Semmelweis etwas zugemurmelt, damit er ihm nicht geradezu das Haupt kahl schor. Und Semmelweis war sehr gerührt und auch ein wenig entzückt. Und das Kind sah, dass das Geschäft des Haareschneidens für die beiden Männer eine vergnügliche, eine lustige Sache war und ließ sich beim nächsten Mal ohne Gegenwehr ein bisschen von seinem Haar rauben und hielt es wohl für ein Geschenk an Crespal. Denn vor Lisbeths Schere ging sie weg. Zu Crespals Schere ging sie hin. 17. Dezember 1967, Sonntag. Im Jahre 1935 fing mein Vater zwei Sachen an. Das eine war, er machte sich einen Garten. Hinter dem Haus, vom Eingang bis zur Stirnseite der Werkstattscheune, war unbestelltes, verunkrautetes Land. Und an einem Sonntagabend im März machte sich eine ganze Gesellschaft daran, den schon hart gewordenen Boden umzugraben. Da kamen und brachten jeder seinen Spaten. Hilde Päpke, Alexander Päpke, Adi Brüßhaver, der Alte und der Junge Kreuz, wegen der guten Nachbarschaft, Arthur Semich, Meta Wulf, Albert Papenbrock, Luise Papenbrock, die beiden Gesellen, die beiden Lehrjungen, Lisbeth, Crespal und das Kind. Das war eine lange Front gegen das Land und die stachen zu und die kehrten die Erde um und die warfen die Steine säuberlich auf einen Haufen und da gab es Späße, denn Luise brach ihren Spaten ab und rund um Heine Klapprot breitete sich eine dicke Beule nach hinten aus und es gab Gelächter, denn Luise Papenbrock wollte sich bei ihrem Anteil nicht helfen lassen und nach wenigen Stunden waren sie fertig. Lisbeth bekam die Ehre, die Wege zwischen den Beeten auszutreten. Die anderen bekamen Bier und eine Erbsensuppe aus dem allergrößten Kessel, der im Hause war. Kreuz hatte 10 Obstbäume mitgebracht, aber den ersten wollte er nicht pflanzen, weil es sich anders gehörte. Und so ging Crespal hin und pflanzte einen Baum und begoss ihn und hoffte auf gute Äpfel. Dann ging er noch einmal Lisbeths Wege ab und sah nach, ob alles in Ordnung war. Und die Gesellschaft an den Fenstern lachte, denn er wusste nicht, dass hinter ihm das winzige Kind ging und die Hände bedächtig auf dem Rücken hielt, wie er. Und im kalten, kalten Mai war das Land ein Garten. Das war angefangen und es sollte dauern. Das andere kam von der Innung in Gnetz. Sie hatten versprochen, sie würden ihn mitnehmen. Und sie nahmen ihn mit. Was da angelegen hatte, war die Verdingung eines Auftrags durch die Reichswehr, die jetzt Wehrmacht hieß, und ausgeschrieben waren Bebauung und Straßenbau und Arbeiten für Tischler und Klempner und Glaser und Dachdecker und Schornsteinbauer und Gärtner auf mehreren Hektar nördlich von Jericho, in der Mitte zwischen der Stadt und der See, wo das Land recht hoch über dem Wasser lag. Bevor sie Crespal mitnahmen, musste noch eine Kleinigkeit aus der Welt geschafft werden. Ich höre, du hast da 10.000 Mark auf eine Reifeisenkasse, Kressbal. Das sagst du, Böttcher. Ich sag das nicht. Und wenn das 15.000 sind, Kressbal, das ist es nicht. Ach so. Ja, nicht? Das geht nicht. Nimm das da weg und tu das nach Wismar, nach Lübeck, wohin du willst. Ich muss das sagen können. Kressbal hat höchstens 800 bei Reifeisen. Ich muss das mit gutem Gewissen sagen können. Mogbi, Böttcher. Schönen Dank auch. Und dann nahmen sie ihn mit und luden ihn ein in das Wohnzimmer des Innungsmeisters und rechneten die Lose aus. Denn die Reichswehr in Mecklenburg war bekannt dafür, dass sie die Handwerksbetriebe bevorzugte. Und die Innung von Gnetz wollte den Auftrag als Ganzes. Tatsächlich blieben die Handwerker im Kreise Gnetz fast ganz unter sich bei der Anlage von Jericho Nord. Nur für die Betonarbeiten und die Stahlbauten kamen Spezialfirmen aus Berlin und Hamburg. So bekamen die Hotelbesitzer auch noch etwas ab. Da war für fast jeden gesorgt. Da lag etwas in der Luft. Da war was zu merken. Und manch einer sprach es auch aus. Nu geidert los. Und Bauunternehmer Köpke hatte so viel Grund zur Freude, er grüßte auch wieder Kressbal, obwohl der ihn bei seinen Umbauten keinen Pfennig hatte verdienen lassen. Pfennige waren nun genug da und über die Mark hatte auch keiner zu klagen. Und wenn Else Pienagel ankam und wollte einen Esszimmerstuhl so schön aufgearbeitet haben wie damals ihren Nähschrank, so konnte er ihr nicht versprechen, wann sie den Stuhl holen konnte, denn zum Bringen reichte die Zeit auch nicht mehr. Und es war was zu sehen. Es kam was auf dem Tisch. Und Lisbeth hatte so viel zu tun mit dem Kochen für all die Arbeiter und mit dem Haus und mit dem Kind. Sie hatte ja zwei Mädchen zur Hilfe, die bei ihr lernten, was ein mecklenburgischer Haushalt war. Und doch kam sie an manchen Tagen erst am späten Abend zur Ruhe. Denn oft war sie es, die nach Gnetz fahren musste und Formulare holen beim Heeresbauamt in der Eisenbahnstraße. Das kannst du nicht von mir verlangen, Kressbal. Was kann ich nicht von dir verlangen, Lisbeth? Dass ich die Formulare holen muss. Das kann ich verlangen. Die Mädchen brauchen das nicht so genau zu wissen. Und das Kind kann das noch nicht allein auf der Eisenbahn fahren. Aber ich werd doch mitschuldig, Heinrich. Woran wirst du mitschuldig? Am Krieg. Die Kasernen sind doch für den Krieg. Lisbeth, ich kann dir nicht helfen. Könnten wir nicht... Kannst du nicht rausgehen aus dem Auftrag? Und wovon leben wir dann, Lisbeth? Ach, Heinrich, leben, aber die Schuld dabei. Willst du nur England? Nee. Weiß nicht, was du willst, Lisbeth. Kressbal, hörst du nicht, dass das Kind schreit?
18. Dezember 1967, Montag. Dieser Engländer, dieser Heinrich Kressbal hinter der Kirche, kam der Mensch aufs Rathaus und verlangte einen Aufnahmeantrag für die Partei und brachte ihn nicht zurück und behauptete, das Formular sei für einen seiner Gesellen gewesen. Der Geselle war nach Wismar gegangen und so viel hatte Friedrich Janssen schon heraus, dass der Geselle tatsächlich seit dem Juni 1934 in der Partei war. Aber etwas war da krumm. Dieser Kressbal gab ja nicht zu, dass er sich die Sache überlegt hatte, nachdem der Führer seine SA von Verrätern und Schweinehunden gereinigt hatte. Er gab nur an, er überlege sich das bisher. Und gab das wieder und abermals an. Noch war an den Mann nicht heranzukommen. Noch war an dem alten Papenbrock nicht vorbeizukommen. Aber eines Tages würde dieser Kressbal doch hereinfallen auf eine nordische List oder in eine gegrabene Grube. Kressbal hatte sich nun doch in eine andere Lebensversicherung eingekauft, bei der Gesellschaft Allianz. Kressbal war nun fernmündlich zu erreichen über Jericho 209. Bei denen war immer die Frau am Telefon. Er hatte wohl nicht die Zeit für die 20 Schritte von der Werkstatt ins Haus. Jetzt war es 1935 und die hatten immer noch nicht das zweite Kind und nicht ein drittes. Das war Lisbeth Papenbrock gar nicht anzusehen gewesen. Das mit den Walnussbäumen hatte sich als richtig erwiesen. Tatsächlich hielten die ätherischen Öle die Mücken fern. Die hatten nur dies eine Kind, Gesine. Die war zu Weihnachten 1935 etwas mehr als 2,5 Jahre alt. Die sprach immer noch nicht viel, aber sie hatte die Augen weit offen. Holde Jan Thun, der Himmel ist hoch. 22. Dezember 1967, Freitag. Der Flugplatz hatte in Jericho nicht seinen Namen. Seit mehr als einem Jahr arbeiteten und verdienten Handwerk und Handel der Stadt daran. Und doch hieß die Anlage Mariengabe, nach dem Dorf, das dabei draufgegangen war. Die Gegend war immer Zollgrenzbezirk gewesen. Nun fiel der Sperrbezirk nicht auf. Badegäste, von ihren verjährten Reiseführern auf ergiebige Spazierwege hingewiesen, wurden in gehörigem Abstand von der Baustelle durch Wehrmachtstreifen gestellt und verwarnt. Mein Vater hatte die Sägen vom frühen Morgen bis in den Abend gehen in seiner Werkstatt und versuchte beim Mittagessen den Lärm mit Kopfschütteln aus den Ohren zu kriegen und hatte ein Bankkonto in Rostock und eins in Lübeck und nahm auch beim Postcheckamt Hamburg Zahlungen entgegen für die Arbeit von 8 Angestellten und war gehorsam in die Deutsche Arbeitsfront eingetreten und gab Heine Klapproth getreu nach dem Gesetz frei für den Dienst in der Hitlerjugend und hatte 20 Ohren am Mittagstisch, meine eingeschlossen, und sprach von Mariengabe. Er finde den Namen angemessen. Wo einer gebe, sei einer nicht gegen das Nehmen. Wasser sei härter als Stein, und was aus großer Höhe in die Ostsee stürze, nehme er dann nicht mehr geschenkt. Er habe auch in England Flugzeuge gesehen. Lisbeth sei sogar in einem englischen Flugzeug in der Luft gewesen, das könne sie doch nicht abstreiten. Jericho sei ja bisher nicht berühmt, außer für Friedrich Jansen. Und das werde sich gewisslich ändern mit den Bomben, die die Engländer hier doch zuerst abladen würden. Das sei ja fast eine Verabredung mit den Engländern. Heinrich, du rätst uns tot. Heinrich, das Kind. Heinrich Kressbar. Mein Vater sprach nicht von Bomben, sondern von Schiedaflorden. Und was immer er vor sich hinsprach, wie jeweils unerwartete Einfälle, geruhsam, nahezu behaglich, alles fand nicht den geraden Weg zu Friedrich Jansen und seinem feinledernen Notizbuch, sondern ging erst einmal in das nächste Haus und über die Höfe und in die Gärten und auf die Felder. Und erst wenn Jericho versorgt war, kam Friedrich Jansen an die Reihe. Der Parteigenosse Jansen lieferte das wortwörtlich ab bei der Gestapo in Gnetz. Das war ein fehlerhaftes Verfahren. Denn er bekam auf seine Bürgermeisterei ein streng amtliches Schreiben von einem Hamburger Luftwaffenamt mit Hoheitszeichen und Siegel, das ihn von seinen Quengeleien abriet. Mit der Einschließung seines eigenen Namens habe er verraten, dass er da private Brötchen backe. Und die deutsche Luftwaffe sehe sich nicht in der Lage, ihm die Butter draufzustreichen. Im Übrigen sei es erwiesen, dass Wasser ein fallendes Flugzeug härter abfange als Land. Und schließlich dürfe sich nicht einmal eine im politischen Leben stehende Person im Range eines Kreisleiters erdreisten, der Luftwaffenführung eine Unterschätzung des potenziellen Gegners zu unterstellen. Was nun das Grundsätzliche betreffe, so herrsche in den betroffenen Kreisen der Luftwaffe eine Überzeugung vor, wonach so mancher Handwerker mehr und wirksamere Arbeit für den Ausbau der deutschen Luftverteidigung leiste als Beschäftigte in den Reihen von Verwaltung und Partei, Heil Hitler. Und Friedrich Jansen saß da und musste stillhalten, wenn ihm nun auch noch dargestellt wurde, wie dieser Kressball den Kopf schüttle bei seinen Reden, als ob er Wasser in den Ohren hätte. Und wenn doch immer einer sich für eine Weile an Friedrich Jansens Stammtisch setzte,
so um ihn mit Crespals Anregungen munter zu halten. Und zum anderen, weil es doch ärgerlich war, dass dieser Crespal so selbstverständlich vom Kriege sprach, als könne es nicht doch ohne einen abgehen. Was der Mann da tat, es hatte ja geradezu etwas Spaßverderberisches. Hatte es doch. 25. Dezember 1967, Montag. Am ersten Weihnachten, Feiertag 1936, wurde Lisbeth Crespal aus dem Haus geholt und ins Kreiskrankenhaus abgefahren. Für Crespal ging es so unverhofft, es kam ihm erst mittags planmäßig vor. Er hatte sie am frühen Morgen zum letzten Mal gesehen, schlafend neben ihren langen, ausgestreckten Armen, flach atmend, mit streng zusammengezogenen Brauen, als müsse sie die wohltätige Betäubung durch Traum und Schlaf doch schon verteidigen. Sie war sich ähnlich, wie oft, wenn sie nicht wach war. Er hielt sie immer noch für die, die er vor 5 Jahren geheiratet hatte. Für ihn, jung, für sich, wie für ihn, gern am Leben. Sogar stellte er ihre Worte von damals über, was sie ihm nun verschwieg. Er hatte an vielen Morgen annehmen mögen, dass sie ihn mit den geschlossenen Augen täuschte. Inzwischen mochte er sie nicht mehr fragen. Als Dr. Berling ins Haus kam, war es kaum hell. Dr. Berling mag es nicht aufgegangen sein, dass Crespal von dem Telefonanruf seiner Frau nichts wusste. Kam durch die vordere Tür, meldete sich mit Fußstampfen auf der Treppe an, war in der Küche, ging mit ärgerlichem Gruß vorbei an dem Vater, der seinem Kind süße, warme Milch einlöffelte, offenbar unerschrocken, zog die Tür zum Schlafzimmer hinter sich zu, zog sie noch einmal zu, als Crespal hinterher wollte. Kam zurück, mit einem Mal tröstlich, behutsam, bewegte sich rasch mit all seiner Massigkeit, hielt Crespal auf Trab mit Anweisung nach Anweisung, Decken vorbereiten, Wärmflaschen vorbereiten, eine Garniturwäsche einpacken, das Kreiskrankenhaus in Gnez vorwarnen, aber ja keine Ambulanz bestellen, etwas Undurchlässiges besorgen wegen der Blutung, Mantau, Mantau. Das Kind fing erst an zu brüllen, als es in der Küche allein zurückgeblieben war. Und Crespal seine Frau über den verschneiten Hof zu Berlings Wagen trug. Ein ungelenkes, schlappes Paket. Der Kopf hing ihr nach hinten, dass es schmerzhaft aussah. Und er brachte es nicht fertig, sie mit weiter ausgewinkeltem Ellenbogen abzustützen. Mit so verrutschten Pupillen konnte sie nichts mehr sehen. Geschweige denn ihn. Crespal hat es lange für einen Fall von Unglück gehalten. Ihm war es obendrein recht, dass das Unglück nicht in eine ungünstigere Zeit gekommen war. Es war die stille Zeit, die zwischen den Festen. Die Arbeiter waren nach Hause abgefahren. Er hatte niemand zu versorgen als das Kind. Und Lisbeths letzte Kraft für den Anruf bei Berling konnte doch die letztübrige gewesen sein, nicht die absichtlich aufgehobene. Wenn er nicht wollte, musste er nicht einmal den Pappenbrocks gleich etwas sagen. Nicht den Pepkes gegenüber. Die schliefen noch. Jericho schlief noch. Später verstand er nicht alles, was Berling ihm von Lisbeths fiebrigen Reden erklären wollte. Da lief die Arbeit in der Werkstatt von Neuem. Da hielt Lisbeth längst wieder den Haushalt in Gang. Müde, unnachgiebig und richtig. Bleich im Gesicht wie nach Vergiftung durch Unbekömmliches. Dr. Berling sagte, meine Mutter hatte gehofft, mit dem zweiten Kind auch das eigene Leben zu verlieren, um zu entkommen aus der Schuld. Sie wusste auf dieser Fahrt durch den Schnee und während der Operation viele Arten von Schuld. Und manche gehörten ihr gar nicht und gehörten doch zu den ihren. Ihre Schuld war, dass sie 1931 meinem Vater nach England mitging. Im heimlichen Wissen, dass sie mit ihm wohl leben wollte, jedoch nicht in der Fremde. Meines Vaters Schuld war freilich, dass er ihr getraut hatte,
So viel Vertrauen könne ein Mensch nicht tragen. Sie hatte vor dieser Schuld fliehen wollen und ging zur Geburt des Kindes zurück nach Mecklenburg. Vor einer Schuld aber dürfe ein Christ nicht fliehen. Und es war Crespals Schuld, dass er dies zugelassen habe. Ihre Schuld hatte dann viel Verwandtschaft bekommen. Sie war nicht nur zurückgegangen zu der vielfältigen Schuld ihres Vaters, der verarmten Leuten Darlehen gab und als Rückzahlung ihre Häuser forderte, sodass sie nun bei ihm angestellt waren. Damit könnte sie Tischlermeister Zoll meinen, den Papenbrock ausgekauft hatte. Wen aber noch? Sie hatte dann bleiben wollen in einem Land, dessen neue Regierung die Kirche bedrängte. Bei einer Familie, der man weiterhin Verdienst an der neuen Herrschaft nachsagen konnte. Und dem eigenen Bruder einen Totschlag am Voss in Rande. Crespals Schuld war wiederum, dass er solche Vergrößerung ihrer Schuld nicht aufgehalten hatte. Er hatte ihr mit der Übersiedlung nachgegeben. Es soll aber der Mann entscheiden, wie die Bibel sagt. Er hatte entschieden, zu Unrecht, wie sie wollte. Crespals Schuld war, dass ihm die ihre noch nicht genug war. Er wollte eine Teilhabe daran in die Welt setzen, nicht nur für dies eine Kind Gesine, sondern für noch drei, wie sie ihm versprochen hatte. Aber sagt nicht das Neue Testament, dass man einem schwachen Schuldner nachlassen soll? Crespals Schuld war nunmehr, dass er ihr das Versprechen nicht erließ. Gewiss, die ihre, dass sie ihr Bedürfnis danach nicht ausdrücken konnte, aber er machte ihr die Schuld fühlbar, indem er die Abende verbrachte bei Schreibarbeit und Zeichnerei bei Richtenberger Kümmel, bis er das Versprechen vergessen konnte. Ihre Schuld war, dass sie nicht mit ihm lebte, wie sie vor der Kirche auf sich genommen hatte, mit der Hand auf der Bibel. Aber sagte die Bibel nicht auch, die Männer sollen kreuzigen ihr Fleisch samt den Lüsten und Begierden, Galater 5, Vers 24. Crespals Schuld war, dass er ihr das nicht würde abnehmen wollen. Und ihre blieb, dass sie an den Worten der Heiligen Schrift zweifelte. Um so viel Schuld nicht zu behalten und nicht zu vermehren, hatte sie eine der größten begehen wollen. Zwar ein ungeborenes Kind vor Schuld bewahren, aber das eigene Leben weggeben. Zwar lasse Gott mit sich nicht handeln, eine Art Bezahlung hätte es dennoch dargestellt. Auch für die Schuld von Crespal, die im Grunde die ihre blieb, denn sie hatte sich nicht retten lassen wollen. Sie war ihrem Mann nicht gehorsam gewesen. Wenn er noch Anfang 1935 von dem neuen Krieg der Deutschen hatte weggehen wollen, warum hatte sie es nicht als einen Befehl genommen? Aus Schwäche. Demgemäß aus Schuld. Schuld sei nicht für die Ohren eines Arztes, auch wenn nach ihm kein Mensch mehr komme. Und sie wolle dafür entschuldigt sein. Denn wenn ihre neueste, die größte Schuld vor die Ohren der Kirche komme, müsse sie des letzten Segens verlustig gehen. So aber an der verheimlichten Schuld gestorben, sei sie eines christlichen Begräbnisses sicher. Da bleibe nur die Schuld der Täuschung noch, aber nicht eine von Arglist, eine von den Kleinen, den Verzeihlichen, wie sie ein Kind hat. Und nur so werde Crespal von seiner Schuld nicht erfahren und bis zu seinem Tode mindestens leben können, ohne die Schuld. Und Dr. Berling sagte, sie weiß da nun nichts mehr von. Was ein im Fieber redet, kein ein weiß von gar nichts.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Rolf Beusen las die sechste von insgesamt 15 Folgen aus dem Romanzyklus Jahrestage von Uwe Jonsson.
Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen nach den 22 Uhr Nachrichten hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Milde gesagt war Damo Suzuki ein Exzentriker. Und milde gesagt war Can, also die Band, mit der er berühmt wurde, eine exzentrische Band. Und ob der Sänger da immer auf der Höhe seiner intellektuellen Kraft improvisierte oder einfach nicht weiter wusste, das ist eine Frage, über die sich streiten ließe. Fest steht, Damo Suzuki hat mit seinen Can-Alben Musikgeschichte geschrieben. Jetzt am Freitag ist er gestorben und wir erinnern jetzt erstmal in Play Jazz an jene exzentrischen Jahre. Ich bin Ralf Dorschel, schön, dass Sie dabei sind.
Saturday night, one more Saturday night.